Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Das Schlimmste für den Bürger ist, wenn er sich 2 Stunden nachts rumgequält hat mit einer Lärmquelle und sich dann entschließt anzurufen und er bekommt dann nicht sofort geholfen. Das ist natürlich frustrierend.
Tendenziell ist es inzwischen so, dass sich die Leute auch wirklich über alles beschweren. Wenn man früher gesagt hat, naja, wenn da einer Klassik spielt, dann sagen die schon nichts. Das ist heute auch nicht mehr so. Die wollen einfach ihre Ruhe haben.
Ich habe das Recht, die Polizei zu rufen, wenn einer um 24 Uhr laute Musik anhat. Aber vielleicht ist es auch einfach sinnvoll, wenn ich mir nochmal die Hose anziehe, rübergehe und sage, tut mir leid. Ich kann so nicht schlafen.
Laute Musik, Kindergeschrei oder die ratternde Straßenbahn. Wir alle sind in unserem Alltag ständig Lärm ausgesetzt. In aktuellen Studien geben 80% der Deutschen an, dass sie sich von Krach belästigt fühlen. Nicht selten führt das zu Streitereien zwischen Nachbarn. Und Lärm kann auch für die Gesundheit schwere Folgen haben, etwa für diejenigen, die in der Nähe einer Autobahn oder beim Flughafen wohnen. Jenseits der Stille, wie viel Lärm vertragen wir? Das fragen wir heute im Wochenendjournal. Herzlich willkommen dazu, mein Name ist Stefanie Gebert.
A bustling complex. I see a sequence, 22 rivers out my window. Pushing you away from me. Pushing you away from me.
Es ist fast Mitternacht an einem Samstag im Kölner Stadtteil Nippes. Raffaele Matera und Claudia Dresen fahren gemeinsam Streife mit dem Lärmwagen. Er Polizist, sie vom Ordnungsamt. Die beiden gehen Beschwerden über nächtliche Ruhestörung nach. Gerade haben sie eine Gruppe Jugendlicher in einem Wohngebiet gestoppt.
Habt ihr mal Ausweise da?
Natürlich.
Ja. Nein. Ja. Zu Hause?
Wer von euch ist denn unter 18?
Nicht.
Hallo,
wo haben wir denn überhaupt?
Ich muss jetzt wir haben halt
12 Stunden.
Ja, das geht. Das ist ja auch ein Alkohol, ne?
Ja.
Die 12 jungen Männer und Frauen lassen sich von dem Uniformierten mit leicht ergrautem Ziegenbart, Glatze und markanter Brille ohne Widerwillen befragen und zücken bereitwillig ihre Personalausweise. Dann folgt die Belehrung. Die Truppe soll sich ab sofort ruhig verhalten und am besten auf schnellstem Weg nach Hause gehen.
Vielen Dank. Passt auf euch auf, seid ein bisschen ruhiger. Und dann müssen wir uns nicht verstehen, nicht in den Park.
Nein.
Alles gut,
wir
gehen morgen. Ja. Ja. Schönen Abend noch, euch
allen.
Tschüss.
Ciao.
Ausgangssituation war ein Anruf eines Bürgers hier aus dem Bereich, der sich über randalierende Jugendliche beschwert hat. Also oftmals sagen, die toben hier rum, schreien hier rum und dann läuft das unter Randale, weil es halt Lautschlag ist, weil es deutlich ist. Das kann alles beinhalten. Das kann einfach nur Rumgeschreie sein. Das kann aber auch sein, dass sie irgendwo hier gegen Automaten treten, gegen Autos treten. Das war aber nicht Aussage des Bürgers. Der sagt nur, die sind laut und die randalieren hier rum. Wie man merkt, die waren natürlich auch angetrunken, 17, 18 durchgängig. Dann brauchen die eine kurze Ansprache und wissen, dass sie nicht unentdeckt sind. Dass sie verstehen, dass sie einfach laut sind und dass das irgendwo auch bei den Anwohnern so ankommt, als wenn die hier irgendwas veranstalten, was vielleicht nicht in Ordnung ist.
Sind das Leute gewesen, Jugendliche gewesen, die Ihnen bekannt vorkamen als Bezirksbeamte?
Nee, die waren mir jetzt nicht bekannt. Die kamen auch alle nicht aus meinem Bereich. Man sieht sie bestimmt öfters, weil jetzt offensichtlich dieses Tipico, dieses Wettbüro, was hier auf der Rennbahn aufgemacht hat, ein Anlaufpunkt ist und eine Möglichkeit ist, auf die Rennbahn selber zu kommen, weil man hat da die Möglichkeit, vor den Tribünen sich aufzuhalten. Und das ist der große Vorteil. Da stört man vermeintlich keinen und der ist nicht einsehbar für Polizei und zur Stadt Köln, weil da normalerweise wir da nicht drauf kommen. Aber weil wir jetzt die Erkenntnis haben, werden wir da auch öfters wieder hinkommen.
Und Sie haben jetzt aber nur die Personalien festgestellt, genau. Wer ist das und dann dürfen wir jetzt weiterziehen.
Wir haben die überprüft, das heißt, wir schauen nach, ist einer von denen darunter, der vielleicht als Vermisste ausgeschrieben ist, ob es da irgendwie Hinweise gibt oder ob er eventuell auch Hinweise darauf gibt, dass er Eigentumsdelikte begeht, schon mal polizeilich aufgefallen ist in ähnlicher Form, sodass wir vielleicht auch einen Anpack haben, andere Maßnahmen noch zu treffen. Das heißt, möglicherweise auch mal näher zu gucken, was haben die in den Taschen oder nicht.
Raffaele Matera schiebt seine Hände in die Jackentaschen unter seiner schusssicheren Weste. Es ist sehr kalt für Anfang Mai. Deshalb kommen in dieser Nacht nur wenige Aufträge über die Leitstelle der Polizei für den Lärmwagen. Die Zeit nutzen der 47-Jährige und seine Kollegin Claudia Dresen, um im Viertel nach dem Rechten zu sehen. Sie steuern Parks und Spielplätze an, typische Treffpunkte für Jugendliche, die zusammen abhängen und aus Langeweile auch schnell mal auf dumme Gedanken kommen.
Um einfach Präsenz zu zeigen, weil wir haben halt das Problem, gerade abends mit Jugendlichen oder Heranwachsenden, die halt auf den Kinderspielplätzen Alkohol konsumieren, Zigarettenkippen in den Sandkasten schmeißen, was natürlich für Kleinkinder lebensgefährlich sein kann. Oder dann werden die Flaschen da irgendwie kaputtgeschmissen. Und deswegen fahren wir einfach hier Präsenzstreife, um zu gucken, ob hier alles okay ist.
Heute leistet Heribert Büth dem Team bei der 8-stündigen Nachtschicht Gesellschaft. Er war dabei, als vor Jahren der erste Lärmwagen auf die Straße geschickt wurde. 5 Teams fahren inzwischen jedes Wochenende los. Sie bearbeiten rund 3000 Lärmbelästigungen pro Jahr, erzählt Büth.
Die Hauptaufgabe ist natürlich, den Lärmbeschwerden nachzugehen und nachzufahren. Aber bei diesen Fahrten und zwischen diesen Einsätzen besteht immer die Möglichkeit, überall mal nach dem Rechten zu sehen, überall Präsenz zu zeigen, sowohl beim Bürger das Sicherheitsgefühl zu stärken, als auch bei den Personen, die dieses Sicherheitsgefühl vielleicht gefährden, durch die Präsenz zu zeigen, Achtung, wir sind da, wir gucken auf euch, wir denken an euch.
Wie ist man da überhaupt auf die Idee gekommen? Wissen Sie das, wie das gestartet ist?
Also gestartet ist halt einfach aus der Notwendigkeit raus, die Lärmquellen schneller zu erreichen. Das ist ja unsere originäre Aufgabe auch immer gewesen. Nur mit unseren Einsatzmitteln, wir haben keine Sonderwegerechte bei unseren Einsatzfahrten, fahren wir also im normalen fließenden oder stockenden Verkehr zu unseren Einsätzen. Dann hat man festgestellt, wenn Polizei und Ordnungsamt ihre Aufgaben bündeln und dann mit dem Polizeifahrzeug auch einsatzmäßig unterwegs sein können, können diese Aufgaben sehr viel schneller und effektiver erledigt werden. Nutzt ja nichts, wenn Sie 2 Stunden nach dem Beschwerdeanlass und nach dem Beschwerdeanruf erst beim Beschwerdeführer sind und dann ist die Sache womöglich vorbei. Dann war der ganze Aufwand umsonst. Also so sind wir schneller da, zeigen gleichzeitig mehr Präsenz auf der Strecke, auf der Straße, in der Stadt. Und das sind alles Vorteile für die gemeinsame Arbeit.
Es ist fast 2 Uhr nachts, als das Team der nächsten Beschwerde nachgehen muss. Es fährt mit dem Polizeiwagen zu einem Mehrfamilienhaus in einer Stichstraße. An der Adresse wurde laute Partymusik gemeldet. Eine junge Frau öffnet die Tür und lässt die Beamten eintreten. Schon im Flur ist auf den oberen Etagen orientalischer Pop zu hören.
Ist das gleich über Ihnen?
Nee, das ist noch eins drüber.
Noch eins drüber.
Genau auf dieser Etage, aber noch 2 drüber. Und auch im Hausflur relativ laut die ganze Zeit. Schon seit nach 10 Uhr, aber da dachte ich, muss ich noch nicht anrufen.
Dann gehen wir jetzt mal hoch. Sollte es nachher noch mal lauter werden, können Sie uns gerne noch mal anrufen. Okay.
Nachdem sich Claudia Dresen und Raffaele Matera selbst ein Bild vom Krach gemacht haben, geht es in den 3. Stock.
Polizei im Ordnungsamt.
Guten Tag.
Die Musik, glaube ich.
Genau, wer wohnt denn hier?
Ein junger Mann öffnet die Tür und erklärt umständlich, dass er nur zu Besuch in der Wohnung sei. 2 weitere kommen dazu. Sie müssen sich ausweisen. Und während Polizist Matera die Personalien über die Leitstelle überprüft, versucht Claudia Dresen mit großer Geduld herauszufinden, wem die Wohnung gehört. Bevor sich das Team verabschiedet, kassiert die 56-Jährige noch ein Verwarnungsgeld.
Wir waren halt erstmal bei dem Melder auch drin gewesen und haben uns überzeugt, dass es da wirklich zu laut ist. Und dann sind wir halt zu dem Verursacher. Und das war halt ein bisschen kompliziert, weil diese Wohnung wohl untervermietet ist, sage ich jetzt mal. Die gaben halt an, dass sie seit einer Woche da wohnen würden, hatten aber keinen Mietvertrag, gar nichts, sind aber außerhalb von Köln gemeldet. Wir haben da auch jetzt ein Verwarngeld angeboten, was er auch angenommen hat. Das ist Störung der Nachtruhe nach dem Landesemissionsschutzgesetz und kostet 50 € Verwarngeld.
Hätte das auch so laufen können, wenn die direkt aufgemacht hätten und gesagt hätten, oh, ist das zu laut gewesen, wir machen sofort leiser, dass dann das Verwarngeld auch außen vor bleibt, dass es nur bei einer mündlichen Verwarnung bleibt?
Nee, also mündlich Verwarnung machen wir nicht. Das Verwarngeld bleibt auf jeden Fall.
An welcher Stelle hat man jetzt gut gesehen, dass es sinnvoll ist, dass Polizei und Ordnungsamt zusammenarbeiten, Herr Matera?
Das ist natürlich wunderbar, weil wir unterschiedliche Wahrnehmungen haben, auch Möglichkeiten haben, jetzt den Sachverhalt zu beurteilen. Das heißt, die Stadt Köln nimmt jetzt die Ruhestörung wahr und ich habe halt den Blick drauf gehabt, ist derjenige, der sich da in der Wohnung aufhält, möglicherweise jemand, der sich gar nicht in Deutschland aufhalten darf. Und dann kommt Polizei mit ins Spiel. Das sind kurze Wege. Das ist sehr vorteilhaft. Oh, what a beautiful noise. Coming up from the streets. It's got a beautiful sound. It's got a beautiful beat. It's a beautiful noise. Going on everywhere. Like the clickety-clack of a train on a track. It's got rhythm to spare. It's a beautiful noise. And it's the sound that I love.
An diesem Freitag im April ist es noch recht frisch. Deshalb sind auch nur wenige Leute in der Parkanlage im Kölner Süden unterwegs. Hier bin ich mit Andrea Neumann verabredet. Sie hat ganz in der Nähe ihr Büro für Mediation. Neumann ist Mitte 40, sportlich gekleidet und dezent geschminkt. Sie hatte direkt zum Interview zugesagt, auch weil sie gerne ihren Beruf bekannter machen möchte. Als Mediatorin vermittelt die studierte Juristin bei Streitigkeiten, etwa nach einer Scheidung oder zwischen Nachbarn. Neumann setzt sich neben mich auf eine Parkbank. Sie erzählt, dass sie gerne eine entspannte Atmosphäre schafft, bevor sie zwischen zwei Streitparteien vermittelt.
Meistens in meinem Büro, manchmal aber auch bei den Konfliktparteien zu Hause oder vor Ort. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Nachbarschaftsstreit hat, dann bin ich auch ganz gerne mal vor Ort in der Wohnung oder im Garten, um mir ein Bild von der ganzen Lage zu machen. Und sicherlich ist erstmal Ruhe ein wertvoller Faktor. Und dafür zu sorgen, dass die Menschen sich nicht anschreien. Deshalb werden auch bestimmte Gesprächsregeln aufgestellt.
Warum ist unser Bedürfnis, was glauben Sie, nach Ruhe so besonders großes, glauben Sie?
Ich denke mal, weil der ganze Alltag wahrscheinlich an sich oder die Arbeit meistens laut ist. Also ich meine, wir sind ja jetzt hier in Köln in der Großstadt. Ist vielleicht jetzt auf dem Land nicht ganz so stressig, aber eigentlich steht man ja morgens früh schon auf und muss zur Arbeit irgendwie an der Hauptstraße vorbei. Also ich freue mich schon jeden Morgen, wenn ich irgendwo an der Ampel stehe zur Bahn und 15 Autos hupen. Dann steht man in der Bahn. Zusammengefährt, muss sich fremde Gespräche anhören. Mittlerweile telefoniert ja auch jeder in der Bahn. Und auf der Arbeit wird eigentlich auch nur rumgebrüllt oder telefoniert. Und dann kommt man vielleicht abends nach Hause. Und ist ja egal, ob man jetzt der Typ ist, der sich vielleicht aufs Sofa legt und ein Buch liest oder in Ruhe um 20.15 Uhr sonntags seinen Tatort gucken möchte. Aber man hat einfach dieses Bedürfnis, so jetzt ist Feierabend, ich mache meine Wohnungstür zu und möchte gerne meinen Frieden haben. Oder ich lege mich im Sommer im Garten auf die Terrasse.
Und dieses Ruhebedürfnis wird dann gestört vom lauten Fernseher des Nachbarn, der Grillparty nebenan oder spielenden Kindern im Garten, erzählt Andrea Neumann weiter. Sie erinnert die Streitenden dann gerne an die gesetzliche Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr oder die klassische Mittagszeit. Wenn eine Partei dagegen verstoße, sollten Nachbarn vor allem miteinander reden, rät die Mediatorin. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass ein Streit meist eskaliert, weil beide Seiten zu lange mit einem klärenden Gespräch warten.
Kommunikation ist eh das A und O. Ich kann auch keinem helfen, der sich bei mir ins Büro setzt und sagt, ja, mach mal. Also man muss sich schon miteinander unterhalten wollen, eine Lösung finden wollen und einfach vielleicht auch ein bisschen auf sein Gegenüber zugehen. Und viele Menschen trauen sich einfach auch nicht. Also wenn wir jetzt wieder beim Thema Lärm unter Nachbarn sind, ich glaube, mittlerweile hat man so das eine Extrem. Ich beiß die Zähne zusammen und schluck's runter, auch wenn ich mich 7 Tage die Woche vielleicht über die laute Musik des Nachbarn oder die schreienden Kinder aufrege. Und man hat genau das Gegenteil, nämlich jemand, der sich wirklich bei jedem kleinsten Ton die Hausverwaltung einschaltet, mit dem Vermieter droht oder die Polizei ruft. Sie haben eben von Ruhezeiten gesprochen. Ich habe das Recht, die Polizei zu rufen, wenn einer um 24 Uhr laute Musik anhat. Aber vielleicht ist es auch einfach sinnvoll, wenn ich mir nochmal die Hose anziehe, rübergehe und sage, tut mir leid. Ich kann so nicht schlafen.
Beide Konfliktparteien müssen ja bereit sein zu reden, wie wir gerade schon festgestellt haben, dass das wichtig ist, um den Streit zu schlichten. Kommen die dann gemeinsam zu Ihnen oder sind es vielleicht auch Vermieter, die da gerne Ruhe reinbringen wollen würden in den Streit?
Ja, also kommt natürlich immer auf die Art des Konflikts an. Wir sind aber jetzt heute beim Thema Nachbarschaftsstreit. Da ist es tatsächlich schon so, dass mich entweder ein Nachbar, also sprich Mieter, anruft und allgemein mal fragt, was man da so machen kann. Aber ganz überwiegend ist es tatsächlich so, dass in Mehrfamilienhäusern der Vermieter mich anruft. Ich sag mal, ich habe vielleicht ein 6-Parteien-Haus, ich selbst bewohne als Vermieter eine Wohnung, die anderen 5 sind vermietet. Und dann kommt es vor, dass Mieter A sich jetzt irgendwie seit Wochen über Mieter B aufruft wegen der lauten Musik und des lauten Fernsehers. Dann wird natürlich der Vermieter eingeschaltet, das ist klar. Und dann rufen mich tatsächlich Vermieter an, die sagen, ich habe mit beiden Parteien gesprochen. Wir kommen hier nicht auf den grünen Zweig. Wir bräuchten mal Sie als neutrale Dritte, denn wir wollen uns nicht einmischen.
Bleiben wir mal bei diesem Beispiel. Wie würde das jetzt weitergehen? Die beiden Mieter A, Mieter B kommen zu Ihnen gleichzeitig oder machen Sie Einzelgespräche jeweils, um zu verstehen, was die Position ist?
Da gibt es natürlich verschiedene Arbeitsweisen. Und bei mir ist es tatsächlich so, ob es vor Ort ist oder im Büro ist, es gibt eigentlich nur dieses eine Gespräch, nämlich zur Terminierung. Und dann lerne ich beide Konfliktparteien kennen. Dann erkläre ich so ein bisschen den Ablauf der Mediation. Da gibt es ja bestimmte Regeln, Gesprächsregeln und so weiter. Und dann bitte ich einfach die Konfliktparteien der Reihe nach, mir zu erklären, wo ihrer Meinung nach das Problem liegt. Also was bis jetzt passiert ist, was ist der Stand der Dinge und was wünschen sie sich eben für die Zukunft. Und dann können beide der Reihe nach aus ihrer Sicht logischerweise erklären, wo das Problem ist. Und diese Sichtweisen sind natürlich meistens sehr, sehr unterschiedlich.
Wie kommt man dann auf einen grünen Zweig gemeinsam?
Man lässt erstmal erklären, sich die Lage schildern, dann sammelt man Themen. Also wir hätten jetzt hier vielleicht Kindergetrampel oder der Ball an der Hauswand oder so, und seit wann das so geht. Und der eine sagt ja, woran es liegt, und der nächste sagt, nein, das ist aber Nachbar B. Man sammelt erstmal die Themenpunkte und versucht dann mit jedem einzelnen Thema wirklich so lange in die Tiefe zu gehen, bis man für jedes einzelne Thema hoffentlich, wenn es gut läuft, eine Lösung gefunden hat. Also bei einer Mediation geht es erstmal darum, ja, diese gemeinsame Kommunikationsebene wiederherzustellen, die meisten ja nicht mehr haben, weil sie sich entweder nur noch anschweigen und aus dem Weg gehen oder sich nur noch anschreien. Ich schaffe also erstmal eine Basis. Und bei Mediation geht es im Großen und Ganzen darum, die Konfliktpartei A kann sich erklären und fühlt sich irgendwann verstanden. Ach so, ist das mit deiner Erziehung, mit deinen Kindern. Dass eine Mutter vielleicht auch erklären kann, ich bin alleinerziehend. Und wenn morgens früh da so ein Terror ist, dann vielleicht, weil ich die 10 Minuten am Tag brauche, um mir auch irgendwann mal die Haare zu machen oder so. Und es geht darum, dass die Konfliktpartei A letzten Endes dann aber auch für Konfliktpartei B, also für ihr Gegenüber, Verständnis entwickelt. Also das Ganze geht um verstanden werden und Verständnis entwickeln. Mediation ist ein Geben und Nehmen. Und dann kann man auch Kompromisse entwickeln.
Oh, so still. Shh, shh, you're all alone. Shh, shh, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow, wow! You never been so nuts about a guy. You wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die.
Montagmorgen, 11 Uhr, das ist die Zeit der Fluglärmgegner, die sich versammeln am Frankfurter Flughafen. Im Terminal 1 stehen bis zu 50, 60 Leute gemeinsam und demonstrieren. Sie haben Plakate mit dabei, vor allem gelb scheint die Farbe der Fluglärmgegner zu sein, die sich versammelt haben, die aus verschiedenen, wie man auch sehen kann auf den Plakaten, aus den verschiedenen Regionen rund um den Frankfurter Flughafen kommen. Flörsheim ist zum Beispiel zu lesen, Hecht ebenfalls. Und überall auf den Plakaten Stoppzeichen oder die Hand, die zum Stopp aufruft und sagt, kein Terminal 3 bauen. Heute ist gleichzeitig Grundsteinlegung dieses Terminal 3. Und ich treffe jetzt Thomas Schäffler, der ist Pressesprecher der Bürgerinitiativen, die sich gemeinsam hier engagieren und Montag für Montag hier stehen, um gegen den Ausbau des Terminal 3 zu demonstrieren. Thomas Schäffler selber ist auch schon seit Jahrzehnten dabei.
Ja, jeden Montag bin ich hier im Terminal 1 zu den Montagsdemonstrationen, die begonnen haben nach der Eröffnung der Nordwestlandebahn. Und wir werden in diesem Jahr im November die 300. Montagsdemonstration hier durchführen.
Sie sind enttäuscht von der Regierung, wie man unschwer an dem Grabstein, der da aufgestellt wurde, erkennen kann. Da geht es um das Rhein-Main-Gebiet, was hier beerdigt wird, weil der Fluglärm zu groß ist.
Es geht nicht nur um den Fluglärm. Mit der Fliegerei ist ja noch sehr viel mehr verbunden. Es ist der Schadstoffausstoß. Hier werden mehrere Millionen Kerosin pro Tag verbrannt. All die Schadstoffe regnen auf diese Region nieder. Also es ist insgesamt für die Region, hat der Flughafen eine Größenordnung erreicht, die schon heute untragbar ist eigentlich. Und mit Terminal 3 wird eine weitere Vergrößerung dieses Zustandes erreicht.
Sie wohnen hier in der Umgebung und Sie sind seit Ausbau Nordweststartbahn dabei.
Ja.
Warum?
Ich bin 1983 nach Flörsheim gezogen, wohl wissend, dass der Flughafen hier ist, dass der Flughafen mit Lärm verbunden ist. Aber in dieser Betroffenheit, denn Flörsheim wird in einer Höhe von nur noch 300 Metern überflogen, das habe ich seinerzeit nicht geahnt und ich wäre sicherlich nicht in diese Region so gezogen.
Können Sie mir schildern, was bedeutet dieser Fluglärm für Sie ganz persönlich in Flörsheim?
Es gibt diese Nachtflugbeschränkungen, die enden morgens um 5 Uhr. Um Punkt 5 Uhr gehen die ersten Flieger über Flörsheim herunter. Sie sind wach, sie können nicht mit offenem Fenster schlafen. Wir haben zwar Schallschutzmaßnahmen bekommen, sogenannte passive Schallschutzmaßnahmen. Die sind aber in dem Bereich, wo ich zum Beispiel wohne, darauf beschränkt, eine Belüftung des Schlafraums zu haben, sodass ich nicht das Fenster kippen muss. Aber das reicht bei weitem nicht aus. Und abends wird geflogen bis 23 Uhr offiziell. Tatsächlich gibt es eine Menge Fluggesellschaften, die ihren Flugplan so auf Kante genäht haben, dass sie nach 23 Uhr noch landen dürfen, sogar nach den Regularien. Das heißt, bis 23 Uhr werden sie mit Lärm traktiert und morgens um 5 Uhr geht es schon wieder los. Die Schlafenszeit ist einfach zu kurz.
Sie fordern auch eine Ausweitung dieses Nachtflugverbotes, einfach eine Stunde vor und eine Stunde hinten raus. In welcher Dichte kommen die rein bei Ihnen, die Flieger?
Also das geht morgens, dann kommt die Welle aus den USA meistens, die Flieger, und das geht im 2-Minuten-Takt. Also Sie haben keine Chance, dazwischen einzuschlafen, eine absolut ungesunde Situation.
Wie ist es tagsüber? Setzen Sie sich noch auf Ihre Terrasse?
Ja, man muss sich irgendwo arrangieren. Wenn man Besuch hat, dann sagen die Besucher auch, wie könnt ihr hier das aushalten? Man muss die Gespräche eigentlich unterbrechen, wenn der Flieger kommt. Man drückt auf die Pause-Taste, ist der Flieger vorbei, kann man wieder auf Play drücken und das Gespräch fortsetzen.
Also Sie sind eingeschränkt, sowohl was die Nacht angeht, als auch tagsüber. Warum sind Sie nicht weggezogen? Das wäre ja eine Alternative, die relativ einfacher wäre vielleicht und weniger Energie gefressen hätte, als sich jeden Montag hier hinzustellen.
Ja, das ist natürlich auch innerhalb der Familie diskutiert worden. Aber wir sind so sehr in Flörsheim verwurzelt und wir mögen Flörsheim, die Bevölkerung und die Umgebung so sehr, dass wir uns entschieden haben, nein, wir gehen nicht weg, was viele Flörsheimer getan haben. Wir bleiben hier, wir halten das aus, aber wir engagieren uns in der Protestbewegung, quasi als Ventil für den Frust, den wir jeden Tag erleben.
Von Ärger und Frust ist im Gespräch mit Thomas Schäffler wenig zu spüren. Der 67-Jährige in blitzweißem Hemd und mit sauber gestutztem Oberlippenbart wirkt entspannt und gelassen, auch wenn er mir von seiner Lärmsituation zu Hause berichtet. Auch während der Demo hält er sich eher im Hintergrund. Der Rentner ist seit Jahren Pressesprecher der Bürgerinitiativen gegen den Fluglärm. Er spricht an diesem Vormittag auch mit einem Fernsehteam und einigen Zeitungsreportern über die Grundsteinlegung. Ihnen erklärt er, genauso wie mir, was die politischen Forderungen der Protestierenden sind.
Wir wissen, dass wir das Terminal 3 nicht aufhalten werden. Wir haben den Bau der Nordwestlandebahn nicht aufhalten können, aber wir haben schlechtes Gewissen verursacht. Und das muss im Moment leider für uns reichen.
Was sind noch Forderungen, wo Sie sagen, ich kann das Terminal 3 nicht verhindern, aber man kann uns helfen, die wir in Flörsheim und in der Nähe des Flughafens wohnen, dass wir nicht mehr so sehr unter dem Lärm leiden müssen?
Ja, eine der weiteren Kernforderungen neben einem wirklichen Nachtflugverbot ist die Reduzierung der Flugbewegungen auf 380.000 pro Jahr. Das klingt, wenn man hört, 500.000 Flugbewegungen haben wir im Moment, natürlich utopisch. Aber wenn man von den 500.000 allein etwa 20.000 bis 30.000 Flugbewegungen der Billigfliegerei herausrechnet, die hier vollkommen fehl am Platz ist, und die Kurzstreckenflüge, die hier absolviert werden, von hier nach Hannover, von hier nach München, dann kommt man tatsächlich in die Größenordnung von 380.000 Flügen. Und das reicht. Die Kurzstreckenflüge müssten, diese Forderung gibt es ja auch von anderer Seite, innerhalb Deutschlands verboten werden, schlichtweg verboten werden. Und das Bahnangebot muss so ausgebaut werden, dass die Bahn diese Flüge, diese Passagierzahlen aufnehmen kann. Es muss wirklich eine Verkehrswende herbeigeführt werden. Es darf nicht sein, dass die Fliegerei derartig subventioniert wird und gefördert wird. Das ist aus Umweltgründen absolut unvertretbar.
Sie stehen quasi mit ihrer Initiative oder mit Ihren Bürgerinitiativen ja quasi in einem größeren Zusammenhang, den Sie auch gerade aufgemacht haben. Es geht eben nicht nur um Lärm, sondern es geht auch um Umweltschutz und um eine Verkehrswende, die Sie fordern insgesamt für Deutschland. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das auch Sie noch erleben werden oder vielleicht Ihre Enkelkinder wenigstens erleben?
Also ob ich das noch erleben werde, dieses Umdenken, vielleicht, ich hoffe es. Aber auf jeden Fall, so wie es im Moment läuft, darf es nicht weitergehen. Und deshalb engagiere ich mich hier.
Während ich mit Thomas Schäffler spreche, eilen etliche Passagiere an uns vorbei, suchen nach ihren Flügen auf der großen schwarzen Anzeigetafel mitten in der Halle. Nur selten bleiben Reisende stehen, um sich den Protest der Flughafengegner genauer anzuschauen. Einige wenige zücken ihre Handys und fotografieren die Demonstrierenden. Esther Ilker sticht aus dem Pulk hervor. Nicht nur wegen ihrer langen roten Haare, sondern weil sie mit 28 Jahren eine der wenigen jüngeren Gesichter in der Runde ist. Auch sie kommt aus der Umgebung und ist mit der Mutter zur Demo angereist.
Ich denke, das liegt daran, dass die einfach dann die Zeit haben. Es sind ja dann vermutlich schon einige Rentner und die können dann ein bisschen freier eben über die Zeit verfügen, wenn man natürlich jetzt mit Schule und Studium und dann eben auch die ersten Beruf dann praktisch gebunden ist, kann man natürlich jetzt nicht so frei schalten und walten, wie man will. Aber zumindest auf den Montagsdemos um 17 Uhr sind schon noch wieder ein paar Jüngere mit dabei. Beziehungsweise ich denke jetzt, dass es, könnte mir vorstellen, dass jetzt auch wieder mehr Jüngere kommen, da jetzt natürlich auch Fridays for Future jetzt Fahrt aufnimmt.
Ist ja die Frage, wenn man sich hier geschlossen hinstellt, ob man die Leute, die hier draußen dran an uns vorbeimarschieren zu ihrem nächsten Flieger, ob man die dadurch anspricht. Glauben Sie das?
Ja, teils, teils. Also ich denke, manche stellen natürlich dann auf Tauohr. Wir hatten aber auch schon ein paar aggressive Reaktionen, sodass ich das Gefühl habe, also die fühlen sich dann schon angesprochen. Beziehungsweise ich sehe natürlich auch immer hier jeden Montag, die Leute filmen uns zumindest. Also wir sind auf Dutzenden von Smartphones zumindest mal drauf.
Was waren das für aggressive Reaktionen? Also tatsächlich Übergriffe?
Ja, wo halt dann angerempelt wird oder praktisch halt mit dem Koffer dann durch die Menge einfach durchgeprescht wird, ohne jetzt gerade vielleicht auch zu fragen, kann ich bitte hier durch? Wir lassen ja auch die Leute durch, wenn wir das wollen, aber ja.
Es ist ja so, dass gerade die Grundsteinlegung da draußen stattfindet oder heute zumindest am heutigen Tag. Das heißt, bisherige Demonstrationen montags haben nichts gebracht, trotz des jahrzehntelangen Engagements. Was macht Sie zuversichtlich, dass es sich lohnt, sich hier hinzustellen?
Also erstmal haben wir ja nur das Nachtflugverbot, weil wir hier stehen. Ich glaube, wenn wir nicht hier stehen, gäbe es das auch nicht. Und wir bauen einfach weiter Druck auf. Und ja, also ich meine, wenn ich mich nicht hier hinstelle, dann habe ich sowieso schon verloren. Also kann ich mich auch genauso gut hier hinstellen und hoffen, dass sich irgendwas bewegt.
Und zum Schluss noch die Frage. Sie leben in Flörsheim, haben Sie gerade gesagt. Haben Sie sich bewusst für diesen Ort entschieden oder sind Sie da groß geworden?
Nee, ich bin born and raised, wie man so schön sagt. Also dort geboren, lebe dort auch noch. Und bin jetzt eigentlich auch da jetzt verortet. Später müssen wir mal sehen, wie es ist mit Berufsleben dann. Oder auch dann, wie es ist, wenn ich mit meinem Freund zusammenziehen sollte. Also das ist auch nochmal eine Frage. Das Fluglärm greift natürlich auch ein bisschen in die privaten Beziehungen ein, weil es die Frage, kann man jemandem, der es eben nicht gewohnt ist, der da aufgewachsen ist, kann man das zumuten, nach Flörsheim zu ziehen? Ich glaube, für den wäre das halt echt nochmal eine total drastische Umstellung.
Wo sind Sie am meisten eingeschränkt?
Eingeschränkt, ja, ist eigentlich dann so im Sommer, beziehungsweise einfach die Erfahrung draußen in der Natur, da stört es vehement, dann nachts immer noch mit den ganzen Ausnahmefliegereien und Ja, man macht sich gelegentlich dann schon Gedanken, wenn man häufiger krank wird oder dann Husten kriegt. Ist es jetzt noch eine normale Erkältung oder ist es schon, weil die Lunge durch Feinstaub angegriffen ist? Und ja gut, dann natürlich tatsächlich, dass eben viele Leute, Bekannte auch wegziehen.
Erkennen Sie auch viele, die weggehen tatsächlich?
Ja, also ich bin jetzt in unserer evangelischen Kirchengemeinde tätig und wir haben über 500 Leute verloren ans Umland. Und mit den Problemen, die es halt auch mitbringt, also weniger Leute, die sich ehrenamtlich engagieren. Wir kriegen unseren Pfarrer gekürzt, weil wir ja nicht mehr so viele Leute in der Gemeinde sind, obwohl wir ja dafür nichts können in dem Sinne. Das schneidet schon vehement ein.
Ich bin nach Hagen in Nordrhein-Westfalen gefahren, um Dirk Schreckenberg zu treffen. Der Lärmwirkungsforscher hat viele Interviews mit Anwohnern des Frankfurter Flughafens geführt. Schreckenberg, dunkler Vollbart, dunkle Brille, hat 2015 an der NORA-Studie mitgearbeitet. Ein Forscherteam analysierte die Auswirkungen von Verkehrslärm auf Gesundheit und Lebensqualität. Besonders im Fokus waren dabei der Fluglärm und die Rhein-Main-Region mit dem Frankfurter Airport. Ich treffe Schreckenberg in seinem Institut an einer vielbefahrenen Straße nahe der Hagener Innenstadt. Er schließt erstmal das Fenster, damit wir uns in Ruhe unterhalten können. Der Psychologe erklärt mir, dass Lärm von jedem unterschiedlich wahrgenommen wird.
Wir unterscheiden Schall von Lärm. Schall ist eben das physikalische Ereignis, der Schalldruckpegel. Und der Lärm ist immer dort da, wo auch die Menschen sind. Es hängt von eigenen Persönlichkeitsmerkmalen ab, mit welchen Geräuschen man besser oder schlechter klarkommt. Die einen, die können als Motorradliebhaber den größten Schalldruckpegel ihres Motorrads genießen. Die anderen springen nachts hoch, sobald der Wasserhahn tropft. Also das ist da subjektiv sehr unterschiedlich.
Meine ganz simple Frage, warum können wir diesen Sinn nicht ausschalten? Ich kann meine Augen zumachen, ich kann meinen Mund schließen und damit bestimmte Dinge einfach aussperren und nicht wahrnehmen müssen. Warum geht es mit den Ohren nicht?
Naja, weil die Ohren genau dazu da sind, wach zu bleiben, wenn alles andere schläft. Das Ohr ist ein Alarmorgan und das ist evolutionär bedingt. Es war eben mal wichtig zu hören, wenn der Säbelzahntiger kommt und zu erkennen, dass es ein Säbelzahntiger und keine Maus ist, um dann eben auch schnell entscheiden zu können, was zu tun ist. Das, was ich da jetzt gerade beschreibe, das nennt man auch Stressreaktion. Das war mal sinnvoll und es ist halt in heutigen modernen Zeiten nicht immer sinnvoll.
Sprechen wir mal drüber. Das heißt nämlich, dass wenn mein Körper auch nachts Lärm wahrnimmt, dass dann ein Stresshormon ausgeschüttet wird. Was kann das gesundheitlich für Folgen haben, wenn ich dem regelmäßig ausgesetzt bin, dem Lärm?
Wenn das chronisch ist, also langfristig, das heißt über viele Jahre, dann kann es zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen heißt Bluthochdruck bis hin zu Herzschwäche oder auch das Risiko eines Herzinfarktes.
Die NORA-Studie ist umstritten. Fluglärmgegner halten die Ergebnisse für interessengeleitet. Denn neben dem größten Geldgeber, dem Land Hessen, wurde die Studie auch finanziert vom Flughafenbetreiber Fraport und der Lufthansa. Einige Mediziner kritisierten die Methodik des Forscherteams. Sie halten viel größere negative Effekte auf die menschliche Gesundheit für möglich. Schreckenberg und sein Team hatten neben dem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen für Anwohner in Regionen mit Fluglärm auch festgestellt, die Zahl der Depressionen nimmt deutlich zu. Und Kinder lernen schlechter. Besonders beim Lesen sind betroffene Schülerinnen und Schüler langsamer.
Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen, dass bei dem Lesen, Lernen sie im Grunde genommen in der Verarbeitung dessen, was sie lesen, letztendlich auch die Sprachwahrnehmung, dass das alles mit dazugehört, mitverarbeitet wird und dass solche Denkleistungen beeinträchtigt werden durch Lärmgeräusche wie beim Fluglärm. Und ein zweiter Grund, warum Leseleistungen beeinträchtigt sind, können darauf zurückgeführt werden, dass letztendlich der Unterricht auch ein anderer ist. Er verändert sich. Die Lehrer sind gestresster. Es kommt sehr häufig zu Unterbrechungen. Das heißt, dieser Lernzyklus, dieser Lernrhythmus innerhalb einer Unterrichtsstunde, der ist halt ungünstiger unter Fluglärm.
Wenn alle 2 Minuten relativ tief ein Flieger übers Wohnhaus, über das Schulgebäude geht, gewöhnen sich diejenigen, die damit täglich zu tun haben, irgendwann daran und hören das nicht mehr?
Also ich denke mal, psychisch subjektiv kann das sein, dass man sich daran gewöhnt. Das ist bei dem Körper selbst nicht immer so. Deswegen spricht man auch davon, dass nächtlicher Lärm problematischer sein kann für die körperliche Gesundheit als der Lärm, den man tagsüber hat. Das liegt einfach daran, dass das Ohr nicht schläft. Das heißt eben auch dann, wenn wir schlafen, die Information den Lärm aufnimmt und verarbeitet und dieser ganze Mechanismus der Stressreaktion dann eben auch nachts stattfinden. Und das können Sie dann nicht abstellen. Und daran kann sich der Körper nicht gewöhnen.
Und das ist das, was ich vielleicht nicht bewusst wahrnehme. Dann gibt es den Lärm, der bewusst wahrgenommen wird von denjenigen. Es gibt jüngere Studien, die sagen, bei einem gleichen mittleren Fluglärmpegel gibt es ein höheres Belastungsempfinden als früher.
Ja, natürlich. Der Hinweis darauf, dass nächtlicher Fluglärm ein Problem ist, soll nicht bedeuten, dass man jetzt den kompletten Flugverkehr nur noch tagsüber ansteigen lässt. Das heißt natürlich auch, die Fluglärmbelastung, die tagsüber herrscht, hat natürlich auch einen Effekt. Also wir haben in eigenen Untersuchungen bezogen auch auf die NORA-Daten feststellen können, dass zum Beispiel diese Depressionserkrankungsrisiken dadurch bedingt sind, dass die Menschen belästigt sind. Also es ist nicht so, dass die Schallenergie in dem Sinne Depression auslösen, sondern Fluglärmgeräusche führen dazu, dass man sich dauerhaft belästigt fühlt, tagsüber bewusst wahrnehmbar. Und das kann über viele Jahre eben dazu führen, wenn man vor allen Dingen keinen Ausweg sieht, das kommt halt auch noch hinzu. Also wenn man das Gefühl hat, die machen mit mir hier als Anwohner, was sie wollen, ich kann nichts dagegen tun, ich kann mich dem Lärm nicht entziehen, dass das zu einer Art von Hoffnungslosigkeit oder Kontrollverlust führt. Und das kann eben das Risiko einer Depressionserkrankung erhöhen.
Nicht aus Geldmangel oder Langeweile bin ich froh, dass wir zusammen sind. Quellenbauchweh oder Kater auch mal ein. Schließ alles an, ich fühle mich wie ein Kind. Wir machen Lärm, wir schreien dazu. Wir machen Lärm, wir schreien dazu, so laut wir können. Es ist nach 3, doch lass uns noch nicht schlafen. Ich auch mal Worte oder Melodien. Dreh den Verstärker einfach ganz auf Anschlag. Die Karte weiß ich noch, es waren ja nicht so viel. Wir machen Lärm, wir schreien dazu. Wir machen Lärm, wir schreien dazu, so laut wir können.
Hallo, guten Tag, Herr Marc, ich grüße Sie. Ja, ich muss meinen Rucksack hier mit reintun, geht das?
Ja.
Vor dem Bahnhof in Hannover steige ich ins Auto von Holger Mark. Er ist Vorstand der Deutschen Rockmusikstiftung. Der 62-Jährige hat sich ganz diesem Thema verschrieben. Als studierter Musikpädagoge war er einer der ersten Rockmusikbeauftragten auf kommunaler Ebene. Mitte der 90er gründete er die Stiftung und sammelt seitdem fleißig Spenden und auch Fördermittel vom Staat für die Musik. An diesem Montag nimmt mich Marc mit zu seinem Lieblingsprojekt. Weil es, wie in den meisten Großstädten, zu wenig Proberäume für Bands gibt, hat er ein altes Industriegelände aufgekauft. Mitten in der Stadt, wenige Minuten vom Bahnhof entfernt. Hier ist die deutschlandweit erste professionelle Musiker-WG entstanden. Im Mietvertrag ist Musizieren ausdrücklich erwünscht. Deshalb gehören 2 Proberäume zur Wohnung. Die werden an diesem Morgen schon fleißig genutzt, aber weil die umgebauten Garagen gut isoliert sind, kann das nur hören, wer die doppelten Schallschutztüren öffnet.
Wunderbar, Dankeschön.
würde jetzt klatschen, wenn ich nicht das Mikrofon in der Hand hätte. Vielen Dank erstmal. Ich habe tatsächlich von draußen gar nichts gehört, aber ich glaube, es liegt auch daran, wir haben jetzt hier einmal das Klavier gehabt, das Cello, das Akkordeon. Aber wenn jetzt andere Musikinstrumente sind, wäre das schon so.
Ja, wobei es wäre dann, wenn man ganz leise ist, spürbar, dass da etwas passiert. Wir haben das auch oben in der Wohnung, da wir ja oben drüber wohnen. Wenn oben alles ruhig ist, dann kann man es hören, wenn jemand auf die Kongas eindrischt oder Schlagzeug spielt, ein Bassverstärker vielleicht, aber minimal, nie so, dass es einen stören könnte.
Arne Dreske ist einer der Musiker, der in der Vierer-WG wohnt. Der 29-Jährige hat gerade am Klavier gesessen. Wie alle anderen in der Runde kann er inzwischen mit der Musik seinen Lebensunterhalt verdienen, steckt aber noch im Studium an der Musikhochschule. Mitbewohner Markus Korda spielt unter anderem Akkordeon. Er ist dankbar für die Lösung, die ihm die Rockmusikstiftung hier bietet. Professionelle Übungsräume, trocken und schallisoliert, die jederzeit genutzt werden können. Keine Selbstverständlichkeit.
Unsere direkten Nachbarn sind zwei Tangoschulen und ein Künstleratelier. Leute, die sich nicht so sehr beschweren, beziehungsweise die auch gerne zum Lärm beitragen.
Und trotzdem ist es aber fast innenstadtnah, ne? Wir sind jetzt nicht daran lang gefahren, absolut. 5 Minuten.
Nee, das ist echt quasi noch im Zentrum.
Weil sonst ist es häufig so, dass Proberäume eher außerhalb der Stadt gelagert sind. Was für Erfahrungen hast du da so gemacht?
Wir haben vorhin in Hildesheim gewohnt und da waren natürlich unsere Proberäume immer entweder in der Uni im Keller oder halt eben auch im Industriegebiet, ein bisschen außerhalb. Nachbarn, die sich im Nachbarnhaus 5 Etagen drunter beschwerten und so weiter. Ja. Ich habe ja dann damals so eine Mini-Übezelle in mein Zimmer reingebaut.
Das heißt was genau?
Das ist so, ein 2-Kubikmeter-Würfel, den wir uns da mit Schaumstoff reingezimmert haben. Mhm.
Komfortabel ist anders.
Komfortabel ist anders, ja, aber sowas macht man dann, wenn man Musiker ist und weiter Musik machen will.
Ja. Herr Mark, das ist genau eine klassische Situation, die wir gerade gehört haben, wie Musiker darunter leiden, Proberäume zu finden. Teilweise suchen die monatelang, um überhaupt an irgendetwas Denkbares zu kommen.
Also ich bekomme bestimmt jeden zweiten Tag eine Anfrage, ob ich einen Übungsraum zu vermieten habe, und es ist so ähnlich wie auf dem Wohnungsmarkt. Wer einen Übungsraum hat, der behält den, und es ist überhaupt so gar keine Bewegung mehr drin.
Ja. Wir reden nicht nur von Bands, die meinetwegen Heavy Metal machen, wo man klar sagt, okay, das ist laut, sondern wir reden auch über klassische Musiker, richtig?
Ja, also ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Im Orchestergraben sind teilweise 120 dB und Hörschäden von klassischen Musikern, darüber wird zwar nie gesprochen, aber die haben genauso Hörschäden wie Heavy-Metal-Schlagzeuger oder Gitarristen. Das ist genauso laut. Und wir vermieten jemanden alle, die zu Hause keine Musik machen können. Das ist uns egal. Also das ist halt so. Und wir gucken vielleicht so ein bisschen beim Ambiente drauf. Beispielsweise haben wir eine Friedhofstoilette umgebaut, da haben wir jetzt keine Punkband reingesetzt, sondern einen Konzertpianisten, damit sich die älteren Damen dann nicht erschrecken, wenn sie da vorbeigehen, und dann hören sie halt Beethoven und Brahms und so, und dann finden sie es vielleicht noch ganz schön. Tendenziell ist es inzwischen so, dass sich die Leute auch wirklich über alles beschweren. Also, und wenn man früher gesagt hat, naja, wenn da einer Klassik spielt, dann sagen die schon nichts. Das ist heute auch nicht mehr so. Die wollen einfach ihre Ruhe haben, weil sie sowieso gestresst sind oder schlafen wollen oder was weiß ich. Vielleicht wird heute auch schlechter gebaut, dass es alles viel dünnwandiger ist und diese ganzen Rigipsplatten und so in Neubauten. Ich glaube, das schluckt auch nicht mehr so viel Schall. Das Problem wird eher größer, habe ich.
Wenn wir jetzt hier sehen, Schaumstoff ist schon auch teilweise jedenfalls an den Wänden. Was muss denn so ein Proberaum erfüllen, damit er als Proberaum genutzt werden kann?
Also man muss immer unterscheiden zwischen Schallschutz und Akustik. Also der Schaumstoff ist jetzt so Akustik oder so, da Vorhänge an den Wänden. Schallschutz ist ganz was anderes. Schallschutz ist, wie hier, schwimmende Estrich, vorgebaute Rigipswände, 2-3-fach beplankt abgehängte Decke, sodass quasi, wenn hier Schall produziert wird, der ganze Raum schwingt, aber die Mauer dahinter ist ruhig.
Jetzt haben wir gerade schon gehört, altes Toilettenhäuschen, Bunkergarage, das sind so die leerstehenden Räume, die Sie sich suchen, Lücken, die Sie versuchen zu finden in den Städten, nicht nur in Hannover, um da Proberäume draus zu machen.
Ja, wir sind so eine Art Resteverwerter. Also alle Gebäude, die normalerweise irgendwann mal einen Nutzen hatten, meistens einen technischen Nutzen, wenn wir es denn mitkriegen, schlagen wir auf und sagen, nicht abreißen, das hätten wir gerne, ne? Möglichst nicht so teuer, weil, wie gesagt, Schallschutz kostet unheimlich viel Geld. Ich glaube, das Teuerste, was wir mal neu gebaut haben, waren 4.000 Euro pro Quadratmeter. Da kann man sich schon eine gute Eigentumszone von kaufen, ne? Aber wenn man eben keinen Stress mit den Nachbarn will und die Musiker auch üben können sollen, dann muss man es halt einfach machen.
Wir reden hier tatsächlich über eine Art Verdrängung, die stattfindet. Wenn Musiker, wie die beiden, erzählen, dass es keine Möglichkeit gab für sie. Wir wollen aber freie
Kulturszene in Deutschland haben. Das ist ein Verdrängungsmechanismus, der da wirkt.
Ja, könnte man so sagen, ist jetzt aber, glaube ich, nicht absichtlich. Das ist einfach so, wie es ist. Also man kann ja auch nichts gegen Wohnungsbau sagen, ganz im Gegenteil. Aber die Musiker mit ihren Wünschen und Problemen sind so mit am Ende der Nahrungskette nach Übungsräumen oder überhaupt nach Räumlichkeiten. Und die sind halt auch so finanziell auch nicht die stärksten. Da baut man lieber noch 10 Eigentumswohnungen für reiche Leute, als dass mal ein Übungsraum gebaut wird. Das ist schon so.
Jenseits der Stille. Wie viel Lärm vertragen wir? Das war heute das Thema im Wochenendjournal. Hier geht's gleich weiter mit dem Magazin Klassik, Pop etc. Und diesmal führt sie der Dirigent Ingo Metzmacher in seine Lieblingsmusik ein. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche ein schönes Wochenende ohne nervende Geräusche. Mein Name ist Stefanie Gebert. Tschüss.